Deutschlandfunk Hörspiel.
Ich musste erst alles verlernen, um diese Zeilen schreiben zu können. Heute höre ich den Klang von Musik. Ich höre, dass ein Gletscher tönt, dass eine Hummel brummt und eine Biene summt, dass das Zirpen der Grillen im Dunkel der Nacht erstirbt. Damals dröhnten meine Gedanken, verstellten, was ich empfand. Die Worte, die ich benutzte, waren nicht die meinen. Sie waren die meiner Eltern, so wie man eben redete. Meine Sprache war meine eigene Welt.
Flog ein Vogel federlos. Hörspiel von Christine Nagel.
Prolog. Es ist 11:05. Als der nasse Lappen auf den Nachttisch fällt und dein leichter Körper von der unbedeckten Matratze aufgenommen wird. Als du erwachst, hängst du am Tropf.
Blond. Was blond? Das Haar der Frau, die mir reif und erwachsen erschien.
Sie sitzt an deinem Bett, den Blick auf dich gerichtet, ganz still.
Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht.
Sollst du zurücklächeln? Einer Frau ins Gesicht, deren Haarfarbe du dir nur noch erfinden kannst, deren Ausstrahlung dich auch 30 Jahre später noch erreicht.
Die Nadel im Handrücken, verbunden mit dem Schlauch, durch den eine Flüssigkeit in mich hineintropft.
So viel weißt du von Krankenhäusern. Er ist zur Rettung da, angeschlossen, um versorgt zu werden.
Die Sorge der Ärzte will und kann nicht meine sein. Weg mit dem Schlauch, weg mit der Leitung, der Verbindung, die mich zu einer Gebundenen macht. Ausgelieferte Behandlung derer, die diese Nadel in meine Ader geschoben haben, während ich schlief.
Schliefst du?
Das weiß ich genau.
Du beobachtest das konzentrierte Zucken der Mundwinkel der Blonden, das Strahlen ihrer Augen, als sich eure Blicke treffen.
In ihren Augen sah ich, dass ich lebte.
Sie nennt dich Johanna. Sie nennt dich bei deinem Namen.
Ich zupple an dem Kabel. Die Blonde hindert mich daran und legt meine kalte in ihre warme Hand. Ihr Haar duftet. Der rote Pulli unter dem weißen Kittel bringt es zum Leuchten.
Es war kein Entwinden möglich, dazu fehlte dir die Kraft. Du musst entschlummert sein.
Es flog ein Vogel federlos. La 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 la.
Vena, Ader, Ritze, Spalt.
Intravenös. Ein Wort, das als selbstverständlich vorausgesetzt wird.
Im Plural vene.
Heute schüttelt die Älterin ihr den Kopf.
Inneres, innerstes Wesen.
Dein Latein war wohl noch nicht aufgeholt. Nach dem Schulwechsel.
Herz, Charakter, Stimmung.
Jetzt, erst da du erwachsen bist, kannst du die Stimme eines Arztes hören, wie du ihn dir immer gewünscht hast. Wenn du ganz bei Sinn gewesen wärest, hättest du selbst das Wort entschlüsselt. Doch du warst müde. Es reichte nur zum Notieren des Nötigsten. Alle Kräfte zusammenhalten für das, was im allergrößten Notfall gesagt werden müsste. Von nun an verlagerte sich dein Sprechen auf die Schriftlichkeit. Das Festhalten deines inneren Befindens, deines Denkens, des Empfindens vor allem, wie und was dir geschah, als du angebunden lagst, auf dem Krankenbett, bevor dein Körper auf die Matratze gesunken war und die intravenöse Behandlung begann.
Mit den Jahren verblassen die Empfindungen. Heute kann ich mir das Mädchen von damals kaum mehr vorstellen.
Als du jung warst, dachten alle, du werdest bald sterben.
Kommt ein Vöglein geflogen, ist ganz leicht und ist ganz schwach. Fehlt die Kralle am rechten Füßlein und am linken Fuß auch.
Erster Akt. Es ist das Jahr 1986. wenige Wochen nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl.
Spielen die Jugendliche, die Eltern, eine Tante, der Chefarzt und das Pflegepersonal einer Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Zwischenspiel.
Vater, Mutter und Tante Lisbeth sitzen um den Esstisch, wickeln Nudeln auf. Aus einem anderen Raum dringt Klaviermusik. Es wird geübt. Verspiele auf dem Klavier. Schweigen. Vater.
Wir haben heute über das Firmenjubiläum im Dezember beraten. Erst Bäumchen schlagen, dann kommt der Nikolaus, dann die Musik. Gibst du mir mal die Soße, Lisbeth? Frau Dings da hat mir erzählt, dieses Vierhändige läuft ganz gut. Emilia soll weiter üben. Aber jetzt ist Mittagessen! Emilialein, wir essen!
Emilia, durch die Tür.
Will jetzt nicht.
Vater.
Komm rüber.
Emilia.
Hab keinen Hunger.
Vater.
Wir essen jetzt. Setz dich her.
Emilia.
Ich spiel das Stück noch fertig.
Vater.
Wir sind auch gleich fertig.
Ich spiele die Mutter und lese aus ihrem Tagebuch. Um 9 Uhr sollen wir in der Klinik vorsprechen. Gerhard fährt mit. Wir sind kaum im Büro, da wird Johanna schon geholt zum EEG. Anschließend hat sie ein Gespräch bei Professor Dr. Heusgen, das 40 Minuten dauert. Er soll eine Koryphäe auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie sein. Sie geht weiter zum Psychologen. Ich habe nun ein Gespräch beim Professor. Seine Diagnose: bei Anorexia nervosa sind Herz und Kopf getrennt. Heilung bei so minimalem Körpergewicht sei nur stationär denkbar, ambulant nicht machbar. Ich erzählte, dass ich in den letzten Jahren mit mir zu tun hatte, mich nicht wohlfühlte und deshalb Johanna wohl in ihrem Kummer nicht voll beachtete. Gefragt, ob ich depressiv war, bejahte ich das, fühle mich aber wieder im Lot. Große Abhängigkeit von mir hatte Johanna wohl schon angegeben. Im Gespräch mit dem Psychologen muss gefallen sein, dass sie zu meinem Schutz oft gegen den Vater stand. Der Vater sei bestimmend. Nachbemerkung: Na, das brauchen Sie Ihrem Mann vielleicht erstmal nicht zu sagen. Eine Familientherapie ist mit inbegriffen.
MMPI Saarbrücken. Testheft von
Stark Hathaway. Aunt G. Charlie McKinley.
Herausgegeben vom Psychologischen Institut der Universität des Saarlandes.
Bearbeitet von Ottfried Spreen.
Spreen?
Spreen.
Und
Norman D. Sandberg.
In diesem Heft finden Sie eine Anzahl von Feststellungen. Nach dem Lesen sollen Sie jeweils entscheiden, ob diese Feststellung für gewöhnlich auf Sie zutrifft oder nicht.
Beispiel, Feststellung Nummer 1. Ich lese gern technische Zeitschriften.
Machen Sie ein Kreuz in das linke Kästchen. Über der Reihe steht ein R für richtig, wenn die angegebene Feststellung zutrifft. Also, wenn Sie gern technische Zeitschriften lesen.
Machen Sie ein Kreuz in das rechte Kästchen. Über der Reihe steht ein F für falsch, wenn Sie nicht gerne technische Zeitschriften lesen.
Versuchen Sie, wenn möglich, jede Frage zu beantworten. Zweitens, ich habe einen guten Appetit.
Drittens, meist wache ich am Morgen frisch und ausgeruht auf.
Viertens, ich glaube, der Beruf eines Bibliothekars würde mir gefallen.
Es waren 566 Kreuze nötig.
Die 16-Jährige, die du warst, hat immer ihr Kreuz in das rechte Kästchen gesetzt. Falsch.
Ich wartete auf mein sehr müdes Kind, das einen Fragebogen ausfüllen musste. Dann wurden wir in Begleitung des Psychologen Dr. Zeise auf die Station geführt und ich sagte Johanna in einer Zwischenpause, dass eine ambulante Behandlung nicht in Frage komme. Sie schüttelte den Kopf, Tränen rollten. Johanna fragte, warum. Chefarzt Dr. Heusgen erklärte es und meinte im Nebensatz, als sie sagte, ich gehe nicht. Immerhin haben die Eltern noch das letzte Wort. Wir verblieben anzurufen.
Was machen die mit mir?
Was machen die mit mir? Darauf konnte ich auch nicht antworten. Es sei denn, dass zusammen mit dir die Therapie in Schritten festgelegt wird. Gerhard und ich hielten dir die letzten Wochen vor Augen. Dein Unvermögen, gegen die Hungergedanken anzugehen, deine Unruhe, deine Schwäche. Wieder zu Hause warst du wie benommen, wir auch. Wir spürten, es müsse jetzt sein, ohne Verzögerung, ohne lange Verschiebemöglichkeit. Das Abrücken von der Heilungschance wäre unweigerlich das Ergebnis. Du hattest einfach Angst. Ich fühlte mit dir. Um dir etwas zu helfen, schlief ich in deinem Zimmer.
Zwischenspiel. Emilia mit ihren Eltern, Bruder und Tante Lisbeth um den Esszimmertisch. Emilia. Frau George hat ein Angebot für einen Flügel erhalten, für uns. Ein echter Steinway, für mich. Vater. Und wo soll der hin? Sollen wir ihn etwa als Esstisch benutzen? Ihr weckt mich um 2. Mutter und Tante räumen den Tisch ab. Tante Lisbeth. Lasst nur, Kinderlein, Tante Lisbeth hilft heute der Mama. Wohin kommt das Salzfässchen? Bleiben die Servietten im Buffet? Das war nicht benutzt. Habt ihr eigentlich ein Buttermesser? Die Frau Gartner hat letztens im Glubatsch eine elektromechanische Pfeffermühle entdeckt. Da werden die Körner noch feiner. Mit 2 Jahre Garantie kann ich euch besorgen. Wenn man alleine ist wie ich, braucht man sowas ja nicht. Wird ja doch alles schlecht, wenn man zu viel hat, meine ich. Das mit meiner Nudeldiät ist sehr praktisch. Da kaufe ich dann 3 Truthahnbeinchen, 2 Leberchen, 3 Zünkchen, immer fein 100 Gramm genau abgewogen, morgens 100 Gramm Nudeln, mittags 200 und wenn ich will, abends nochmal 100, aber kalt. Zur Nacht soll man nicht warm essen, hat der Doktor gesagt. Und ich habe schon 3 Pfund abgenommen. Nur wenn ich bei euch bin, schmeckt's immer so gut. Ein Hinweis allerdings, liebste Schwägerin, die Soße kannst du andicken mit Mehl. Hat die Oma immer so gemacht und so kennt der Papa sie noch. Ist im Maggi von Ostern eigentlich noch was drin? Ich habe euch extra eine Flasche zum Nachfüllen gekauft. Man hört wieder Klavierspiel aus dem Nebenzimmer. Emilialein, der Papa schläft!
Alles zum letzten Mal. Gegen 10.30 Uhr kam der Klassenlehrer, um sich nach dir zu erkundigen. Nun weiß auch er, dass du nicht in die Schule kommst. Beim Abschied meinte er, Hoffnung brauchen wir, sonst kann der Mensch nicht leben. Eigentlich bin ich froh, dass es jetzt so kommt. Es kam dann gleich hart. Einige der Jugendlichen auf der Station hatten Ausgehverbot, die anderen waren im Kino. Somit waren die schlimmsten Typen da, die nur von ihren Alten oder den Bullen sprachen. Du warst geschockt. Papa und ich sprachen lange mit der Stationsärztin, gaben 4 mögliche Erklärungen für deine Erkrankung. Nicht erwachsen werden wollen, Umzug, Probleme mit der Sexualität, Periode, Großstadt, Kleinstadt. Danach mussten wir uns verabschieden, ohne zu wissen, wann wir dich besuchen dürfen.
Wir sind die Stimmen der Krankenpfleger auf Station 7b, einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Stationsprotokoll.
Johanna kam um 15.30 Uhr mit ihren Eltern auf Station. Die Eltern regelten gleich einiges für sie, zum Beispiel liegen am Fenster. Johanna wirkte eher zurückhaltend und ängstlich.
Sie wollte wissen, was heute noch alles mit ihr passieren würde und ob noch mehr Jugendliche mit der gleichen Krankheit hier seien.
Vom Sondieren hatte sie große Angst, wollte mehrmals wissen, ob sie damit heute schon zunehmen würde und ob die Nahrung viele Kalorien hat. Sie hat Angst, zu schnell zuzunehmen.
Unterhielt sich mit Kathi über ihre Problematik. Wollte von mir ganz genau wissen, wie es weiterläuft. Dass Kathi zum 4. Mal hier ist, macht ihr Angst. War mehrmals bei Durchgang wach.
Zwischenspiel.
Dürres Kind steht auf Tisch bei Arzt. Arzt. Na, weißt, wie's aussieht?
Na, weißt, wie's aussieht?
Na, weißt, wie's aussieht?
Schweigen. Arzt. Wie die im KZ. Er lächelt.
Wie die im KZ.
Schweigen.
Er lächelt.
Die Stationstür schließt sich hinter ihr.
Nun bist du allein. Mutterseelen allein.
wohl das erste Mal im Leben so einsam. Herrgott, schick ihr einfühlsame und hilfreiche Erwachsene, die ihr diesen erzwungenen Aufenthalt zum Segen werden lassen.
Johanna wollte frühst gleich wissen, wie alles weitergeht, wollte gern herumlaufen. Sie sah aber ziemlich schnell ein, dass das nicht geht, als ihr schwarz vor Augen wurde. Sie blieb dann den Nachmittag im Bett liegen.
Sah auch mit fern, ging nach ca. 20 Minuten zu Bett, schlief gut.
Du bist nun schon einen Tag in der Klinik. Ich gehe durch alle Zimmer und meine, du müsstest kommen. Kein Bett zu machen, kein Müsli, kein Tee. Das Mittagessen ohne dich. Anruf in der Klinik gegen 12 Uhr. Antwort: Johanna ist im Speisesaal beim Essen. Sicherlich weinst du. Es will nicht runtergehen. Es widert dich an. Was tust du den Tag über? Erst um 19.20 Uhr ruft die Stationsärztin an. Wir dürfen dich nicht besuchen.
Klagte nach dem Sondieren über Bauchschmerzen und bekam eine Wärmflasche. Schlief bei jedem Durchgang.
Ich gehe ins Kino, jenseits von Afrika, um dich in Gedanken neben mir zu wissen. Wir werden uns darüber unterhalten.
Im Speisesaal sollst du am ersten Abend gewesen sein. Warst du wirklich dort?
Eine Krankenschwester stellte mir einen Eimer mit heißem Wasser neben das Bett und drückte mir einen Lappen in die Hand. Ich solle Nachttisch und Bettrahmen putzen. Bettwäsche liege hier zum Überziehen. Dann kippte ich um.
Täuscht du dich?
Ich soll die Stationsärztin anrufen. Du seist nach dem Gespräch mit ihr bereit gewesen, dir die Sonde legen zu lassen. Eine Schwester war dabei, als du zusammensacktest, bei sehr schlechtem Kreislauf. Laut Auskunft warst du ein krankes Mädchen und internistisch in bedrohlichem Bereich, insgesamt in einem kritischen Zustand. Du erhieltest Bettruhe, vorerst bis Freitag, bekommst leicht beruhigende Medikamente, kannst mal für einige Minuten aufstehen. Kinder kommen zu dir herein, spielen mit dir.
Nein, ich liege allein in diesem Zimmer. Stunden, Tage, Wochen.
Es kam niemand?
Doch. Die Krankenschwester mit den duftenden Haaren.
Zwischenspiel. Mutter schneidet Unmengen von Kartoffeln, Gemüse und so weiter. Vater isst ohne Unterlass, schlingt nicht, aber kontinuierlich Spaghetti. Mutter. Ich habe gerade mit der Klinik telefoniert. Es tut so gut, Emilia von Fachleuten versorgt zu wissen. Sie esse mit gutem Appetit, sagte mir die Ärztin. Deswegen könne ich auch nicht mit ihr sprechen. Jetzt ist sie schon 4 Tage dort und wir durften sie nicht besuchen. Ich würde so gern. Vater, du hast die Ärztin gehört. Das gehört zu den Regeln des Hauses. Sie werden ihre Erfahrungen haben. Was hätten wir denn machen sollen? Du wusstest ja auch nicht weiter. Und immer diese Szenen vor jedem Essen, das war doch kein Zustand mehr. Mutter? Aber dass wir zu dem Kind keinen Kontakt haben dürfen, haben sie uns vorher nicht gesagt. Vater, das wird schon seinen Sinn haben. Emilia wäre doch sonst erst recht nicht hingegangen. War ja so schon. Naja, die wäre uns vor unseren Augen weggestorben. Mutter weint. Vater, nu hör auf, sei froh, wie's gelaufen ist. Mutter, gehst du nächste Woche mit? Vater, zu diesem Psychokram. Mutter, es ist die einzige Möglichkeit, das Kind zu sehen. Vater, du weißt, dass ich das für Humbug halte. Ich hab da nichts zu sagen. Mutter, vielleicht hilft's dem Kind. Bitte. Vater, Schwachsinn und dabei bleib ich. Ich hab hier genug Probleme am Hals. In Mildenhausen beschweren sich die Eltern, weil der Pedersen eine indische Frau hat. Lässt die ihre Kinder auch noch nackt durchs Dorf laufen? Das geht halt nicht. Das sind Alteingesessene, die da wohnen. Und dann regt sich die Firmenzentrale auf, dass die Lützel Abteilungsleiterin werden soll. Das ist ein elender Papierkrieg. Und da soll ich in unserer Vergangenheit rumwühlen. Ich hab mir nichts vorzuwerfen. Mutter, woher weißt du denn, was die Therapeuten von uns wollen? Vater, ich kenn doch den ihre Methoden, gucken mich milde lächelnd an, reden mit sanfter Stimme, hab ich doch im pädagogischen Seminar alles mitgemacht. Wir hatten da auch unsere Psychologen. Mutter, das war vor 20 Jahren. Vater, ich verstehe nicht, was die wollen. Ich habe keine Probleme.
Da der Mutant die radioaktive Strahlenbelastung nach dem sowjetischen Reaktorunfall ist in verschiedenen Regionen der Bundesrepublik, wie Sie wissen, auf- und abgestiegen.
Im Übrigen ist zu sagen, dass die Vegetation ja noch etwa 3 Wochen zurück ist, sodass also die Kühe noch nicht draußen sind.
Der Stationsalltag auf den Fluren ging an dir vorbei.
Unerreichbar erscheint die Zimmertür, die stets offen steht.
Der beschwingte Gang der Blonden unterschied sich wohltuend von dem Knarzen oder Quietschen der Birkenstock-tragenden Pfleger.
Nun bin ich also doch in der Klinik gelandet. Dass es einmal so weit kommen würde, hätte ich nicht gedacht. Ich schreibe jetzt lieber sofort meine augenblicklichen Gedanken, auch wenn es da nicht nach Reihenfolge geht und später sicher kunterbunt ist. Aber sonst ist alles Schlimme und Schlechte dieser Krankheit sofort wieder vergessen, bis ich gesund bin. Also gestern war der volle Zusammenklapptag. Mein Kreislauf war so schwach, dass ich nicht mehr aufstehen konnte, um bis ans Klo zu laufen. Sofort hat sich alles gedreht und mir ist schwarz geworden. Am schlimmsten war es, als ich mich bei den Ärzten vorstellen musste. Ich war hingelaufen zu diesem Konferenzzimmer. Mindestens 20 Ärzte saßen um die Tische und als ich dort mit Mühe und Not angekommen war, konnte ich gerade noch bis zum nächsten Stuhl. Dann bekam ich Ohrensausen. Schwarz wurde es vor den Augen. Die Ärzte konnte ich gar nicht mehr deutlich erkennen. So weit darf es nie, nie wieder kommen. Mein Körper ist also wirklich total runter und fertig. Ich war auch nur die ganze Zeit müde gestern.
Jede kleinste Handbewegung oder Unterhaltung hat mich angestrengt. Mensch, ich lebe mit 36 Kilo wirklich an der Grenze zum Tod. Ich will doch nicht sterben. Leben, leben und nochmals leben will ich. Und dazu muss ich zunehmen. Nur so werde ich mich endlich wieder wohlfühlen. Kein Frieren mehr, dieses Zittern, all das wird endlich weg sein. Wenn es doch nur jetzt schon soweit wäre. Ich darf die Geduld nicht verlieren.
2. Akt. 2016. Etwas liegt in der Luft. Du weißt es noch nicht, aber du spürst, dass sich etwas verändert hat. Die Ältere wird es wagen, zum ersten Mal nach 30 Jahren das Klinikgebäude wieder zu betreten. Sie wird die Jüngere in die Freiheit entlassen.
Ich male mir keine Blumen, aber ich weiß, dass diese Straße nicht nur in eine Richtung führt.
Du fängst an zu recherchieren, Erkenntnisse zu sammeln über das Krankheitsbild Anorexia nervosa, Magersucht. Zwillingsforschung hat vor wenigen Jahren ergeben, dass es genetische Ursachen gibt.
Wer in der Krankheit gefangen ist, dem hilft es wenig.
Wenn ein Mensch stürbe, fesselte man ihn nicht.
Wie bin ich hineingeraten? Wie wieder heraus?
Dass es die Klinik noch gibt, wundert dich nicht. Dass sie noch in derselben Straße in den Weinbergen liegt, unweit der Bahngleise, hat sich nicht geändert. Du klickst auf die Website der Abteilung, auf die der Station. Da sind sie. Die nie vergessenen Räume. Auf einem Foto die dicken Glastüren, die sich mit einem automatischen Summen öffnen, wenn die Prüfung durch den Spion erfolgt ist. Man betritt einen Raum mit eigenen Regeln, Pflichten und Kreisen. Darin ein Glaskasten, den nur die Pflegekräfte betreten dürfen. Er befindet sich auf diesem Foto unverändert im Zentrum des breiten Stationsflures.
Ein gläserner Käfig. Observierungsstation und Ort, wo man Hilfe holen kann. Auf dieser Station sah ich zum ersten Mal, was Medikamente aus Menschen machen.
In den Augen der Jüngeren waren das Zombies, fremdgesteuerte Körper, die wie im Zoo immer an der Glaswand entlang strichen oder im Kreis liefen, Minuten, Stunden, Tage lang. Doch bis zu diesem Blick zurück auf diesen Flur ist es noch weit. Die Ältere sieht die Jüngere wieder am Tropf, auf dem Krankenbett. Daneben die blonde Schwester. Es ist sehr still. Nichts rührt sich.
Vergitterte Fenster. Der Himmel ist heute grau. Es ist Anfang Juni 1986. Es soll schon warm gewesen sein.
Zwischenspiel. Die Tür geht auf. Lisbeth. Wie geht's, Emilialein? Mutter, sie scheint sich wohl zu fühlen. Nächste Woche ist gemeinsame Therapie, sagen die Ärzte. Lisbeth, ihr könnt froh sein, dass das so schnell geht. Da gibt's Schicksale, ich sag's euch. Gerade gestern wieder auf Satz 1, da lief eine Sendung über Essstörungen. Traurige Schicksale, die haben da Bilder gezeigt.
Vater, Lisbeth. Lisbeth, einer hat erzählt, dass sie nichts daran ändern kann. Schlimm sah die aus. Ganz tiefe Ringe unter den Augen. Vater, Lisbeth. Lisbeth, ich sag ja nur, die Emilia ist da noch gut weggekommen. Vater, Lisbeth, es reicht. Lisbeth, die haben am Schluss der Sendung eine Infoseelsorgernummer angegeben. Für die Familienangehörigen. Anonym. Vater, es reicht, Lisbeth, sag ich, es reicht. Lisbeth, ich mein ja nur.
Herr Riedel, dabei geht es aber auch nicht nur um die Frischmilch.
Nein, es wird auch um Frühgemüse gehen und vor allem es wird um Salat und es ist möglicherweise auch...
Vanille, Schoko oder Erdbeer?
Die Blonde drückt dir sehr langsam die braune, dickflüssige Masse durch den Schlauch, der dir aus der Nase hängt, in deinen Magen.
Womit beschäftigst du dich denn gern, wenn du allein bist?
Unter ihrem Kittel lugt heute ein Minirock hervor.
Bis 40 Kilo, Sonde, dreiviertel Stunde danach liegen, dreimal zwei Gläser Tee trinken.
Hast du Geschwister? Und ist David jünger oder älter als du?
43 Kilo, Sonde ziehen.
Ich habe auch keinen großen Bruder.
46 Kilo, Zielgewicht, das eine Zeit lang stabil bleiben soll.
Und wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater? Zu deiner Mutter?
Mein Vater war immer für mich da. Er ist an mir zerbrochen.
Nach einem Jahr war er verstummt. Seine Liebe konnte dich nicht erreichen.
Er schämt sich. Muss die Nerven behalten.
Er kann sich das nicht erlauben. Man darf nicht zum Gespött der Leute werden.
Ich verrate die Familie.
Es betrifft so viele. Für jeden sieht es aus wie ein Einzelfall.
Heute geht es mir schon viel besser als gestern. Ich bin bis jetzt zweimal eine Viertelstunde aufgewesen. Zu mehr hatte ich noch gar keine Kraft. Wenn dieses Zusammenklappen zu Hause passiert wäre, gar nicht auszudenken. Dann wäre ich wahrscheinlich in ein normales Krankenhaus eingeliefert worden. Und das wäre noch viel schlimmer gewesen. Also, jetzt bin ich eben hier und freue mich, schnell zuzunehmen, gesund zu werden und schnell nach Hause zu kommen. Wenn ich dann endlich wieder beim Essen kein schlechtes Gewissen mehr zu haben brauche und nicht mehr an die Kalorien denken muss. Bald kann ich wieder Shorts, Minirock und Tops anziehen und brauche keine Angst zu haben, wegen meiner Dürrheit aufzufallen. Oder wenn ich an die langen Schultage denke, an denen ich am Schluss kaum noch auf den harten Stühlen sitzen konnte. Also, keine Angst vor einer Zunahme. Und vielleicht wird ja endlich was aus Peter und mir, in den ich so verschossen bin. Wenn doch alles schneller ginge.
Viele Patientinnen haben überkontrollierende Mütter. Ein Phänomen ist, sie haben keine Geheimnisse voreinander. Die Mutter weiß alles über das Kind und das Kind erzählt alles der Mutter. Ich sage, man muss auch Geheimnisse haben können. Das gehört zum guten Ton dazu.
Ich habe mir vorgenommen, das Haus gründlich zu machen und da gibt es wirklich außer Staub und Dreck einiges zu tun. Bis du wiederkommst, muss ich damit fertig sein. Um 13 Uhr rief ich bei der Stationsärztin an. Du seist noch im Bett und die Sonde müsstest du noch eine Zeit haben. Papa und ich haben bis tief in die Nacht hinein über deine Krankheit und dich gesprochen. Wann hat es eigentlich damit angefangen?
Vom kleinen Mädchen in der großen Welt. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte eines Nachts einen sonderbaren Traum. Es sah sich als Säugling in einer Wiege liegen. Ein Magier mit einem schwarzen, weit schwingenden Mantel, der furchterregend dreinschaute, kam auf das Kind zu und begann solches zu sprechen. Hör fein her, mein Kindelein, ich spreche das zu dir allein. Du sollst wissen, dass die Welt immer mehr ins Unglück fällt. Die Brunnen vergiftet, das Bier ist nicht rein. Und trink mir nur keinen Moselwein. Ege, ranzige Butter muss abgeschöpft werden. Als Säugling schluck reine Muttermilch nur, damit du nicht bald musst im Schwarzwald zur Kur. was spreche ich vom Wald? Die Baumstämme stehen nur. Ja, mein Kind, sieh, so krank die Natur. Geh nicht auf den Spielplatz, verstrahlt ist der Sand. Pausenbrot, billiges Plastik. Füllen Papierkörbe bis an den Rand. Und wenn du dann Politiker bist, verzapfst du mit Geldern gehörigen Mist. Die Rüstungsspirale dreht weiter sich nun, auch wenn nach Gesprächen sie anderes kundtun. Du siehst, wie schlecht deine Zukunft wird gehen. Besser du hättest niemals die Welt mit den Augen gesehen. Am Morgen nach dem Traum wachte das Mädchen schweißgebadet auf, hatte den ganzen Tag Fieber und war krank.
Ich war so müde und abgespannt. Dein Bruder deckte den Frühstückstisch mit Brötchen, ging in die Schule. Papa kam vom Postamt, um mich mit der Nachricht zu treffen, du hättest 2 Briefe geschrieben. Ich las mit Bestürzung den ersten und etwas erleichterter den zweiten, sowie deine Tagebuchblätter. Sie werden dir in kommenden Wochen der Anfechtung hilfreich sein. Wir spüren, dass du sehr krank bist, aber dies zum ersten Mal auch ganz richtig körperlich durchlebt hast. Es gab kein Fortlaufen vor dem Zusammenbruch. Endlich kann das Versteckspielen aufhören.
Es ist ein Makel, der andauert.
Lebenslang?
Du hattest keine Vorbilder, keine Models, denen du nacheifertest. Keine dünnen Mädchen, wie sie heute in den sozialen Medien konkurrieren. Wer ist die Schönste im ganzen Land?
Der Chefarzt damals.
Er ist längst gestorben.
Hochbetagt und hochdekoriert.
Ich habe es gespürt.
Du hast dein altes Drama noch nicht zu Ende erzählt.
Wie ging es weiter?
Ab 37 Kilo telefoniere mit Eltern. Ab 38 Kilo einmal wöchentlich Besuch der Eltern für eine Stunde. Ab 39 Kilo zweimal wöchentlich Besuch der Eltern für eine Stunde.
Zwischenspiel. Im Hörsaal. Arzt, wenn ich so ein magersüchtiges Mädchen habe, dann zeige ich dem Kind diese Papptafel. Guck mal, da warst du noch ein richtig gesundes und fröhliches Kind. Dann kamen die ersten Probleme. Siehst du, das kann man sehen. Dann wurde es immer schlimmer. Das Kind kam in ein Krankenhaus und konnte zuletzt überhaupt nichts mehr essen. Nun war es wirklich sehr schlimm. Und dann drehe ich die Tafel um. Da sehen wir das Grab von diesem Kind. Immer wieder kommt die Mutter zum Grab und fragt, weshalb das sein musste. Es ist wirklich sehr, sehr traurig.
Okay. Machte beim Spiel mit.
Johanna arbeitet an ihrer Blumenampel weiter, hat Langeweile.
Unterhielt sich mit Uli, hauptsächlich über das Sondieren. Will von ihm wissen, wie er es schafft, wieder selber zu essen.
Erstes Telefonat nach 10 Tagen. Wir kamen gerade vom Spaziergang zurück. Johanna weinte ins Telefon. Sie hatte 38 Kilo erreicht. Alles, was sie erlebt hatte, sprudelte sie heraus. Und die Angst, vergessen zu werden in der Klinik, kam heraus. Ihr holt mich heraus. Kein Jugendrichter kann mich zwingen, hier zu bleiben, gell? Wir waren über ihre Lebendigkeit erstaunt und auch darüber, dass die Sonde gar keine Rolle spielt. Ich halte durch. Ich will gesund werden.
Schaute sich das Fußballspiel an und ging dann zu Bett.
Schlief ab 23 Uhr. Zieht beim Laufen immer die linke Schulter hoch.
Gestern durfte ich endlich telefonieren und das war so wunderbar. Herrliche 20 Minuten lang haben wir miteinander gesprochen, als würden wir uns sehen und ich brauche keine Angst vor, im Stich lassen zu haben. Sie haben genauso unter der Ungewissheit gelitten wie ich in den letzten Tagen. Ich bin jetzt wieder ziemlich zuversichtlich, es zu schaffen. Mir ist klar, dass es kein leichter Weg sein wird, vor allem wenn ich alleine essen muss.
aber ich werde das schaffen. Falls die Angst vor dem Zunehmen zu groß wird, werde ich mir immer wieder die schlechten Seiten des letzten Jahres und dieser Krankheit vor Augen halten.
Zwischenspiel. Im Hörsaal. Arzt.
Wie angekündigt, beschäftigt uns heute das Krankheitsbild restriktive Anorexia nervosa. Meist essen die überwiegend jungen Patientinnen Wochen, gar Monate lang so gut wie nichts. Ich sagte bereits, dass unsere Universitätsklinik ein erfolgreiches Therapieprogramm verfolgt. 99% der Fälle verlässt unsere Klinik mit Normalgewicht. Das heißt, wir retten sie vor ihrem sicheren Selbstmord. Er lacht. Wir beginnen bei vollkommener Ruhigstellung der im absoluten Untergewichtszustand auch geistig verwirrten Patientinnen. Bei Gewichtszunahme gibt es Belohnung, die Betroffenen bekommen mehr Freiheiten. Wer abnimmt, fällt zurück. Die Betroffenen sehen so meist schnell ein, dass es das Beste für sie ist, zu essen. Nach dem Motto, friss oder stirb, wenn Sie verstehen, was ich meine. Lacher. Die Erfolgsquote liegt hoch und einmal Gemästete kommen immer wieder gerne. Lacher. Eine Tür geht auf. Wir sind den Ursachen auf der Spur, nicht wahr, Fräulein Emilia? Nun, unser therapeutisches Ziel ist es, Sie dem Einfluss Ihrer Eltern zu entziehen. In einer sozialen Wohngruppe wird das Fräulein ihre so lange vermisste Eigenständigkeit behaupten lernen. Doch zunächst zum körperlichen Erscheinungsbild. Fräulein Emilia, wenn Sie bitte Ihr Oberteil ablegen wollen.
Meine Damen und Herren, einen Striptease werden Sie hier nicht erleben. Die Dame ist vollkommen unterentwickelt. Ein Symptom, an dem die Krankheit stets mit Leichtigkeit erkannt werden kann.
Sie sehen, die Betreffenden sind bis auf die Rippen abgemagert. Wie ehemalige KZ-Häftlinge, wenn Sie einen Vergleich erlauben.
Lacher.
Wurde den Studenten in der Vorlesung vorgestellt und nahm dies recht gelassen hin.
Ich nehme nichts gelassen hin. Wenn mir die Dokumente dies auch so in den Mund legen, ich bin sprachlos.
Der mehrmalige KZ-Vergleich frisst sich dir ins Ohr.
Ich schweige. Ich stelle mich gefügig, um herauszukommen.
Zwischenspiel. Esszimmer. Mutter schneidet Unmengen von Kartoffeln, Gemüse und anderes. Vater isst ohne Unterlass Spaghetti. Mutter. Sie isst mit großem Appetit, hat der Arzt gesagt. Besuch will sie nicht. Ich würde so gern. Vater. An Regeln sollte man sich halten. Mutter. Kommst du denn mit? Vater. Wenn sie meinen Besuch wünscht, ja. Mutter. Zur Therapie, wie sie das nennen. Oder gemeinsamen Aussprache. Vater. Ich hab schon mal gesagt, dass ich sowas nicht brauche. Mutter, es geht doch um das Kind. Vater, trotzdem, ich glaube nicht daran. Dieser Psychokram.
Zweites Telefonat seit der Einlieferung, nach 18 Uhr. Angst, rückfällig zu werden. Mangelndes Vertrauen den Ärzten gegenüber. Man weiß nicht, wo man dran ist.
Befürchtet, sogenannte K.O.-Tropfen, Neurozil zu bekommen. Hatte Angst, dass ihr eigener Wille dadurch unterdrückt wird.
Fragte auch am Abend, ob im Tee Beruhigungstropfen sind.
Schlief fest und gut.
Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von dem Vater einen Gruß.
Drittes Telefonat, 18.45 Uhr. Verzweiflung, warum ich nicht anriefe. Ein Mädchen in der Klinik hatte sie unsicher gemacht. Diese ist selbst schon das vierte Mal in der Klinik und kennt angeblich nur Rückfällige. Aber das Wesen der Krankheit ist ja auch, dass der Mensch sich in ein Problem hineinsteigert und dann gegenüber anderen Gründen taub wird.
Johanna war im Garten, war auch öfter mit Uli zusammen.
Fragt nach wie vor nach den Nebenwirkungen der Neurozil-Tropfen.
Schlief gut.
Zwischenspiel.
A. Wo ist das Dornenfeld?
B. Rosig. Schau um die Ecke. A. Wahrlich. B. Rot. Im Verwelken.
A. Bleib dran. Such nach den Blättern. Dritter Akt.
Nach 2 Wochen Klinik erstes Elterntherapiegespräch mit Professor Dr. Heusgen. Unsicherheit, ob wir Johanna sehen dürfen. Laut Befunden werden sich die Defizite bei weiterer Zunahme langsam wieder ausgleichen lassen. Der Psychotherapeut Dr. Zeise betont die bei dir vorliegende mangelnde Vertrauensbasis zu Erwachsenen. Vertrauenskrise war gewiss die unabänderliche Versetzung des Vaters, der Umzug dein massiver Protest. Johanna sei es noch nicht möglich, dies tiefer einzusehen. Weiteres Sprechen mit dir und uns ist nötig. Dann sahen wir dich endlich. Du warst gerade sondiert worden, lagst auf dem Bett. Wir beide weinten vor Freude. Du warst ja noch ruhig und erzähltest eigentlich das ganz Normale des täglichen Ablaufs, ohne Kritik und ohne Anklagen.
Sie wollen mir mit allen für mich harten Bedingungen nur helfen. Jedes Verbot muss ich aus positivem Aspekt sehen. Alles ist gut für mich. Hier darf ja keine heile Weltatmosphäre herrschen. Ich will leben. Bald bin ich ganz gesund.
Eines Tages blieb die blonde Pflegerin aus. Am nächsten Tag kam sie nicht, am übernächsten. Auch nach einer Woche war sie nicht mehr aufgetaucht. Es dämmerte dir, dass sie nie wiederkommen könne.
Ich darf nicht zu früh stolz darauf sein, die Krankheit besiegt zu haben, sondern muss mir ihrer Gefährlichkeit bewusst sein und darf mich nicht selbst betrügen, gesund zu sein. Auch wenn der Dr. Zeise versucht, mich zu provozieren, darf ich nicht verzweifeln, sondern muss standhaft bleiben.
Müssen, müssen, müssen.
So warst du. Erst später wirst du ein Band von Kleist aus dem Bücherregal ziehen und verwundert lächeln über den Satz, der dir ins Auge springt.
Durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht, hob sie sich plötzlich, wie an ihrer eigenen Hand, aus der ganzen Tiefe, in welche das Schicksal sie hinabgestürzt hatte, empor. In der nächsten Nacht geschah dasselbe. Das Mädchen sah sich ein zweites Mal als Säugling in der Wiege liegen. Doch diesmal kam eine weiße Fee zu ihm. Sie war schön und lieblich anzusehen und sagte: Mädchen, du brauchst nicht verzweifelt zu sein.
Mädchen, du brauchst nicht verzweifelt zu sein.
Schön die Natur,
schön
das Gebiet
die
um den
Natur,
Rhein.
Das Gebiet um den Rhein.
Wie gut, dass die
Wie
Technik
gut,
auf neuestem
dass
Stand.
Die Technik auf neuestem Stand. Eine Apparatur,
eine Apparatur mit Luft für
die für
den
Menschen erfand. Das Wasser wird sauber,
die
Klärwerke rein.
Denke daran.
Denke daran. Welch Arbeit der Kopf des Computers erledigen kann.
Eine Furcht vor dem Feind braucht nicht zu bestehen. Seid Soldaten und Waffen vorhanden, dem Krieg zu entgehen.
Seid Soldaten und Waffen vorhanden, dem Krieg zu entgehen.
Auch Krankheit,
kann nicht länger Schrecken verbreiten. Medizin,
Ärzte, Hygiene können Hilfe bereiten.
Blick freudig
nach vorne,
das Leben ist bunt.
Eine Zukunft wird's geben.
Fürs tägliche Rund.
Diesmal wachte das Mädchen am nächsten Morgen glücklich und heiter auf und ward wieder gesund.
Immer diese Diskussion nach den Visiten.
Sie hasste sein autoritäres Gebaren.
Beziehungsgestaltung, davon versteht er nichts.
Überhaupt nichts.
Tage später hörst du, dass die Blonde gekündigt hatte.
War vielleicht besser so.
Sprach immer vom Rauschen des weißen Kittels.
Hat die Stelle bekommen.
Soll eine Station für junge Erwachsene mit offenem Konzept sein.
Keine Regeln.
Man muss die Eltern enger mit in die Therapie einbeziehen. Sie sind nicht schuld.
Sie wollte alles ändern.
Das ist die übliche Denkweise. Man behandelt die Patienten, damit sie als Bausteine wieder dorthin passen, wo sie hingehören. Dann machen sie keinen Ärger.
Sonntag. Trotzig und fordernd waren deine Bitten, dich ja nicht zu vergessen, dich herauszuholen, wenn es nicht anschlüge. Die Familie sollte durch die Psychologen nicht kaputt gehen, etc. Ich sei sicher ganz empfänglich für seine Hilfen. Du warst wieder so ungeduldig, dass Papa dich zwar etwas beruhigen konnte, aber gefreut hast du dich eigentlich nicht. Wir spürten, dass du wie gehabt an dem Plan und Problem herumdokterst, wie werde ich schneller mein Gewicht erreichen. Hoffentlich begreifst du noch einmal, dass du auch kranke Nerven hast. Ob das damit so schnell gehen wird?
Johanna hielt sich die meiste Zeit in ihrem Zimmer auf.
Ist gleichbleibend gelaunt.
Intelligent, redegewandt, schlief gut.
42 Kilo, einmal wöchentlich eine Stunde Besuch von einer dritten Person nach Wahl, nicht die Eltern. 40 bis 43 Kilo, Sonde mit Zwischenmahlzeiten. 43 Kilo, Sonde ziehen. 43 bis 46 Kilo, Hauptmahlzeiten und Zwischenmahlzeiten. 46 Kilo, Zielgewicht, das eine Zeit lang stabil bleiben soll.
Doch der zweite Traum sollte nicht der letzte gewesen sein. Jede Nacht nun erschien dem Kind einmal der unheilverkündende Magier, das andere Mal die weiße Fee, die ihm eine wunderschöne Zukunft verhieß.
Manchmal kamen sogar beide.
Ja, manchmal kamen sogar beide.
Gleichzeitig.
Und stritten an der Wiege miteinander.
Jeder verlangte von dem Kind, ihm allein zu glauben.
Wen wundert es dann noch, dass das Mädchen bald nicht mehr wusste, was es von seinem Leben und der Welt halten sollte?
Ich habe gerade in 3 Stunden Christa Wolfs fiktive Begegnung der Dichterin Caroline von Günderode mit Heinrich von Kleist gelesen. Wie viele bekannte Gedanken. Bilde ich mir zu viel auf mich ein, wenn ich mich auch als einen zerrissenen Menschen sehe wie die romantischen Dichter? Sicher, ich bin noch viel jünger. Mein Leben ist noch nicht so weit fortgeschritten wie deren. Aber ich lebe doch jetzt, empfinde jetzt im Moment so. Wie ähnlich mir alles vorkam. Die Unfähigkeit oder Schwierigkeit, in Worten das alles genauestens ausdrücken zu können, was die Flut der Gedanken einem eingibt. Es gibt also keinen vollkommenen Menschen. Kleist ist auch gescheitert, weil er nicht alles so ausdrücken konnte, wie er es ganz intensiv fühlte. Man muss trotzdem die gesagten Worte dann so stehen lassen, wie sie gesagt wurden. Die Wirkung werden andere Menschen dann schon richtig verstehen, wenn sie den gleichen Draht dafür haben. Puh, jetzt bin ich ganz müde.
Zwischenspiel. Arzt. Guten Morgen, Fräulein Emilia. Emilia schweigt. Arzt. Na, Sie sehen ja schon viel besser aus. Als ich Sie das erste Mal auf den Tisch stellte, waren Sie ein richtiges Biafra-Kind. Aber ich kenne das ja, Ihr Hüpferchen findet das ja ganz schön. Emilia schweigt. Arzt lächelt. Nun, die Frau Mutter auf dem Nachttisch und die Christa Wolf lesen Sie, versteht sie das denn? Aber ihr seid ja immer fleißig, immer den Intellekt anstrengen. Ja, ja, ich kenne das. Sie sind nicht die Erste, Emiliachen, nicht die Erste, die wir hier durchgefüttert haben.
Emilia schweigt. Arzt.
Nun, wenn Sie heute nicht mit mir reden wollen, dann gehe ich eben. Wir sehen uns ja noch öfter.
Mein 17. Geburtstag im Krankenhaus. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Um 9 Uhr kam die Chefvisite und ich ärgerte mich ein bisschen über Professor Heusken, der meine volleren Backen ansprach. Doch ich darf mich von so etwas nicht fertig machen lassen. Ich muss von mir überzeugt sein, wie ich aussehe und mich nicht von irgendeiner blöden Äußerung gleich umschmeißen lassen. Nur so kann ich es schaffen. Danach hatte ich ein ganz gutes Gespräch mit Dr. Zeise. Er erzählte mir von Techniken des Gedankenverdrängens. Ich sagte ihm von meiner Angst, dass zu viel von mir preisgegeben wird, dass ich gar keinen Intimbereich mehr habe. Er sah dies als vernünftigen, normalen Menschenverstand an und respektierte es. Niemand auf der Welt kann die Gedanken eines anderen lesen, auch durch Messung der Gehirnströme nicht.
fast gleichgültig, ob die Tiere auf der Weide sind oder im Stall. Die Weidetiere sind doppelt gefährdet durch die Kontaminierung und der Aufnahme des Futters.
Angst war die Grundstimmung auf dieser Station. Sie beförderte das Zunehmen und brachte die Jugendlichen auf wilde Ideen.
Sonja sitzt den ganzen Tag am Oberlicht, weil sie sich von Licht ernähren will. Marlies, auf Drogenentzug, findet trotz Ausgangssperre Dealer auf dem Klinikgelände. Kathi trinkt vor dem Wiegen heimlich Wasser aus der Wärmflasche. Tanja verstreicht den kalorienreichen Joghurt unterm Sofapolster. Frank sucht den Ausstieg am vergitterten Fenster, was ihm nicht gelingen konnte. Er muss in die Gummizelle, wie es heißt. Mir blieb nichts, als zu verweigern oder zu essen.
Uli sitzt im Gemeinschaftszimmer vor dem Fernseher.
Er darf das, weil er bald 18 ist.
Das Rauschen der Fernsehtöne im sterilen Klinikbau, das war dein Tschernobyl.
Beim Durchqueren einer Straße. Eine enge Straße. Die Weingärten nicht zu sehen. Hier oben sitzt du.
Dort oben saß sie.
Die Gefesselte.
Als Gefesselte.
Die eine von vielen.
Eine von vielen.
Mit Verboten betreut, mit Gewichten geregelt.
Jedes Schreiben wird gelesen, dem Lesen das Licht genommen, dem Raum die Sprache. Du solltest ganz Körper sein.
Und wurdest es nicht.
Die vielen Seufzer, das Weinen.
Ungehört fährst du heute vorbei. Es ist nicht still geworden in diesem Gebäude, das einst dein Gefängnis war.
Die drinnen heute, wer hört sie?
Vierter Akt. Es war grau und trostlos. Eines Tages zog Vera ein, mit eigener Bettwäsche. Die war bunt. Ein Kassettenrekorder hatte sie auch dabei, aus dem Cat Stevens zu seiner Gitarre jaulte. Nun hatte der Tag seine melancholische Note. Vera bekam keine Therapie, nur Untersuchungen, die sie im ganzen Haus herumlaufen ließen. Und sie durfte Besuch bekommen. Vor allem die Oma kam alle paar Tage und brachte Zeitschriften mit. Die heile Welt, die ihr nun auf Zimmer 211 hattet, machte euch frei. Frei von den Rhythmen der Ärzte und Therapeuten, unabhängig von den entrückten Gesichtern auf der Station.
Zwischenspiel.
Mädchen, ich dachte, du wachst gar nicht mehr auf. Emilia, habe ich lange geschlafen? Mädchen, du hast schon 3 Mahlzeiten verpasst. Lacht.
Dein Anruf, weinend am Telefon. Das Eingesperrtsein zerrt an deinen Nerven. Ich soll unbedingt Donnerstag um 15 Uhr kommen, nicht erst um 18 Uhr, wie mit der Ärztin abgesprochen. Du in Panik wegen des anderen magersüchtigen Mädchens auf der Station, die dich als nicht krank ansieht, zeigt, wie du von äußeren Einflüssen in deinem Stimmungsbild hin und her gerissen wirst.
Johanna meint, es ginge zu langsam mit Zunehmen bei ihr.
Schlief gut.
Zu sagen, dass die Vegetation ja noch etwa 3 Wochen zurück ist, insofern die Gefahr noch nicht so groß ist. Aber wie es weitergeht, wissen wir im Augenblick leider nicht.
Welche Bedeutung, Herr Riedel, hat denn ohnehin der Frischmilchverkauf in Bayern?
In den letzten Tagen fühle ich mich oft schon sehr dick, vor allem im Hinblick darauf, wie viel ich noch zunehmen muss. Dr. Zeise war deshalb heute bei mir, weil er merkte, wie unwohl ich mich in letzter Zeit fühlte. Er sagte, er wolle mir auf diesem schwierigen Weg helfen, soweit es ginge. Er spricht nun so oft ich will mit mir, will mir helfen, Vertrauen in mich zu finden. Wenn ich da die Kathi ansehe, jeden Tag lässt sie sich durchhängen, ihr macht gar nichts mehr Spaß, hat so nichts Lust. Ein Glück, dass mir das Schreiben so hilft, das will ich als Medizin auch so beibehalten. Kathi ergreift nicht mal dazu eine Initiative. Jeder zweite Satz endet mit Scheiße. Wenn man so depressiv ist, kann man auch nicht gesund werden. Und den ganzen Tag immer nur vom Sondieren und Zunehmen reden, das ist nervtötend. So darf es bei mir nie werden, klar?
Albtraum 1. Wahre Begebenheiten. Lisbeth. Und dann sagte der Bürgermeister, der Direktor und seine Familie werden die Ersten sein, die einen Platz bekommen. Wie gut ihr es getroffen habt, direkt über dem Atombunker zu wohnen. Vater, Lisbeth, erzähl das diesmal bitte nicht herum. Emilia, ich trete meinen Platz ab. Vater, Emilia, wenn es soweit wäre, wirst du froh sein, mit uns zu kommen. Emilia, und was ist, wenn wir wieder heraus müssen? Vater, was ist das denn für eine Frage? Emilia, vorher und hinterher? Vater, wir werden überlebt haben, ein Glücksfall. Emilia, ihr könnt euch euer Glück, Lisbeth. Immer bist du unzufrieden.
Besuch bei dir. Du hast Heimweh. Papa pflückt dir Kirschen, sie schmecken dir sehr gut. Einsicht bei uns allen wächst, dass es länger werden wird als 6 Wochen. Schlimm für dich und uns. Du willst allein das Gespräch bei Dr. Zeise. Die neue Stationsärztin ist dir zu unbestimmt. Du bist traurig, als wir um 17 Uhr gehen. Ich ahne, was in dir vorgeht. Ob es dir immer bewusst bleibt, dass du nie mehr so abwirtschaften darfst?
War gar nicht gut gelaunt, auch ziemlich verschlossen.
Hatte Besuch von ihren Eltern, klagte dann über Heimweh. Fragt häufig, wie lange sie noch bleiben muss, beziehungsweise es noch dauern wird.
War wieder sehr ruhig, hielt sich lange in ihrem Zimmer auf, ging nur kurz auf die Terrasse.
Du hast nicht geschrieben. Ich auch nicht. Und das tut mir so leid.
Sie wirkt zugänglich und etwas verbissen.
Lieber Vogel, fliege weiter. Nein, lieber Vogel, fliege wieder. Nimm einen Gruß mit und einen Kuss, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss.
Ich werde in den Röntgenraum geführt. Man hängt mir einen Strahlenschutz um. Die Haare werden mit einem Netz zurückgenommen. Eine Augenbinde wird umgelegt. Ich muss mich auf eine Liege legen, werde festgebunden und hineingefahren in die Röhre. Wenn sie verschlossen ist, wird sie die Umgebung draußen vor den Strahlen bewahren, die nun mein Gehirn durchleuchten.
Der Arzt verließ den Raum. Dann war es totenstill. Bis mit einem Schlag ein ohrenbetäubendes Gedröhn um dich herum einsetzte. Hielt es einige Sekunden, eine Minute, gar länger an. Es war Zeit, die genügte, dir einzuhämmern. Du bist dieser Maschine ausgeliefert. Als man dich herausholte, die Fesseln löste, den Schutz und die Augenbinde abnahm, du dir die Schuhe anzogst, ab diesem Moment wusstest du, ich werde meine ganze Anstrengung darauf richten, diesem Gebäude zu entkommen. Ich werde mich nie wieder in irgendwelche Abhängigkeiten begeben.
Vielleicht stimmt wirklich etwas nicht mit mir. Vielleicht ist mein Hirn, das Kleine oder das Große, ein wenig geschrumpft. Sind die Ärzte etwas auf der Spur, das rechtzeitig erkannt behandelbar ist?
Der Zweifel bohrt. Tag ein, Jahr aus. Mit diesem Verdacht schlugst du dich allein durchs Leben. Jahrzehnte sollte es dauern, bis du in deiner Krankenakte schwarz auf weiß lasst, dass in deinem Kopf alles in Ordnung war. Dein Hirn gilt als normal. Im Tagebuch findet sich zu diesem Punkt keine Eintragung. Sprechen konntest du darüber nicht. Nicht mit deinen Eltern, nicht mit Freunden, nicht mit Therapeuten. Es war dein Trauma. Lehrer, Dozentinnen, Arbeitgeber, Kolleginnen, Freunde – alle hätten ja anfangen können, darüber nachzudenken, dass mit dir vielleicht doch etwas nicht stimmte. Du warst dir deiner, du warst dir deines Denkens nicht sicher. Bis heute.
Hat mir je jemand mitgeteilt, welche Werte an diesem Nachmittag in der Röhre gemessen wurden?
Du musst es überhört haben. Dieses Nichtwissen war dein schwarzes Loch.
Zwischenspiel.
Arzt. Guten Morgen, Fräulein Emilia. Wie viel wiegen wir denn heute?
Emilia.
Ganz gut.
Arzt.
Wie lange sind Sie jetzt hier?
Emilia. Ganz lange.
Arzt. Was schreiben denn die Eltern?
Emilia. Ganz nett.
Arzt. Was lesen wir denn?
Emilia. Ganz wenig.
Arzt. Kommen Sie, die Therapie fängt gleich an.
Emilia. Ganz und gar nicht.
Arzt. Es wird Ihnen gut tun und legen Sie das ganz ab. Sie sind klüger.
Emilia. Eben.
weinte laut, als sie mit dem Vater telefonierte, hat Angst, erst im neuen Schuljahr entlassen zu werden, ließ sich beim Telefonat sofort wieder aufmuntern vom Vater.
Schwül, heiß. Johanna nur geweint, weil nichts weitergeht, die ewigen Gespräche, das Sondieren, keine Ärztin greifbar, abends das Zusammensitzen, immer durch Sondieren unterbrochen, Heimweh. Ihre Tante ist heute zum ersten Mal zu Besuch. Sie hat vom Klinikablauf einen schlechten Eindruck. Keine Zuständigkeiten und doch wird laufend beobachtet.
Johanna klagte am Abend, ihr würde hier alle Freiheit abgesprochen. Sie kann nicht verstehen, wie sie da erwachsen werden soll.
Verweigerte ihr 21-Uhr-Medikament.
Die Sonde wird nicht gezogen. 45 Gramm fehlen. Eine herbe Enttäuschung. Nun darfst du deinen Bruder nicht sehen. Weinen am Telefon.
Ärgerte sich, dass sie ihre 43 Kilo noch nicht hat und meinte, sie hatte 42,95 gewogen.
Langweilte sich, will endlich die Sonde loshaben.
Ist immer noch sauer und ärgerlich auf alle, die hier beschäftigt sind, da sie der Meinung ist, wir würden dran schuld sein. Weinte dann und schlief endlich ein.
In der Psychotherapie gibt es das Modell der Geburt der Seele wie aus dem Haupte des Zeus. Eine Pathogenese, eine jungfräuliche Zeugung, die sich selbst gebiert. Sie ist da und dann wartet sie. Was gibt's denn in der Erwachsenenwelt? Die Patienten warten kläglich auf irgendetwas seelisch Ernährendes aus der Erwachsenenwelt. Und da kommt ja verdammt wenig heute. Es gibt genügend Dinge, die einen anekeln. Es gibt genügend Gründe, nicht erwachsen werden zu wollen.
Albtraum 2. Wahre Begebenheiten in der Schule. Lehrer.
Ich gehe davon aus, dass ihr den Hungerkünstler gelesen habt, genau gelesen habt und verstanden. Sonst könnt ihr die Fragen in der Klassenarbeit nicht beantworten. Was ist die Gesamtaussage? Zitate parat zu haben wäre von Vorteil.
Er lächelt.
Wem das schleierhaft vorkommt, der wende sich an Emilia. Sie hat den Text ja inhaliert.
Alle kichern. Schüler.
Ich muss hungern, weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt. Hätte ich sie gefunden, glaube mir, ich hätte kein Aufsehen gemacht und mich vollgegessen, wie du und alle.
Du wundertest dich über die Festigkeit, mit der andere im Leben stehen.
Ich habe Kafka früh gelesen. Zu früh.
Du hattest keinen Boden unter den Füßen.
Nun bin ich schon mehr als 5 Wochen hier und habe riesige Angst, dass alles so schrecklich lange dauert. Ich möchte nicht mehr länger als 3 Wochen dableiben. Ich bin nun schon so lange eingesperrt. Eigentlich hatte ich erwartet, heute die Sonde herauszubekommen. Aber es fehlten 50 Gramm.
Um was es sich hier handelt? Sind es nur Strahlenbelastung oder sind es Teilchen, die strahlen? Das ist meines Erachtens schon ein ganz feiner Unterschied.
Ferien. Anruf. Die Sonde ist gezogen. Du hast erstmals am Tisch mitgefrühstückt.
Bekam ihre Sonde gezogen und aß normale Portionen.
Weinend fällt Johanna ihrem Bruder um den Hals, als sie sich nach 5 Wochen erstmals wiedersehen. David sei gewachsen, meint Johanna. Dann gehen wir in das Zimmer. David findet es schön, erstaunt, wie das alles bei Johanna ist. Gewicht 43 Kilo und 100 Gramm. Hoffentlich geht es nicht rückwärts, sonst muss wieder eine Sonde gelegt werden.
Ehrlich gesagt habe ich schon noch ein wenig Angst, dass ich nicht schaffe zuzunehmen. Ich darf auf keinen Fall zurückfallen, denn wenn ich die Sonde wieder bekäme, wäre alles aus.
Albtraum 3. Wahre Begebenheiten. Auf Klassenfahrt. A.
Wer lässt sich mit Emilia fotografieren?
Keine Reaktion. A.
Jetzt kommt schon, alle müssen drauf. Ich stelle mich jedenfalls dazu.
B.
Ich bin auch dabei, aber nur, wenn wir es in der Toilette machen.
Emilia.
Ich weiß nicht.
B.
Du musst ja auch nichts wissen, ausnahmsweise. Los, ist doch lustig, du bist immer so ernst.
A.
Komm, zier dich nicht so. Die anderen haben sich doch auch ungewöhnliche Orte ausgesucht. Im Bett hätte ich mich jedenfalls nicht aufnehmen lassen, wie Frank und Andrea, halbnackt.
B. Wer macht's?
Emilia, setzt du dich auf die Kloschüssel? Wir stellen uns neben dich.
A.
Auf die Plätze. Fertig. Smile.
5. Akt.
Nehmen wir uns den Körper vor.
Heute mag ich ihn ansehen.
Bewege deinen Arm und befühle dabei Achsel und Brustkorb. Was bewegt sich? Von wo geht die Bewegung aus?
Von der Schulter?
Spüre in die Hand.
Meine Handhaltung ist abhängig von der Haltung des Körpers.
Alles fließt vom Zentrum des Körpers in Kopf und Glieder. Bildhauer bauen ihre Figur von der Mitte her auf.
Alles ist vom Herzen her aufgebaut.
Nachträglich die Mitte zu füllen, führt zu einer unproportionierten Figur. Dann wird es schwierig, die anderen Teile zu gestalten.
Der Gesichtsausdruck einer Skulptur entsteht zum Schluss.
Nach 6 Wochen Klinikaufenthalt die allererste Familiensitzung mit dem Psychologen Dr. Zeise. Als wir dann ohne Johanna mit Zeise sprechen, bricht es aus Gerhard heraus. Sie ist wie ein Vögelchen, das nicht fliegen kann.
Aß zum Frühstück und Mittagessen normale Portionen.
Kaum Beiträge zum Gruppengespräch.
Lange Debatte beim Frühstück. Gerhard versteht nichts von Problemen des inneren Menschen. Immer kommen nur die Fakten, die Ablenkung. In sich hat er noch nie gelauscht. Ich flehe ihn an, doch Johanna einmal zu sagen, ich würde oder mir hat in solchen Situationen dies oder das geholfen. Aber das kann er nicht. Er hat so etwas nicht zu vermitteln. Und ich?
Johanna nahm sich um 10 Uhr Ausgang.
War vom Ausgang pünktlich zum Abendessen zurück.
Tröstete Kathi ausgiebig.
Unserem Wunsch, indirekt angesprochen, auf Entlassung, vom ärztlichen Standpunkt aus nicht jetzt. Dr. Zeise kommt hinzu, als wir noch vor der Klinik sitzen. Ich etwas abgerückt, Gerhard und Johanna planend, wann du rauskommst. Typisch für die Psychologen. Mutter ernst, Vater und Tochter verbünden sich. Kommt bestimmt in der nächsten Sitzung.
War mit auf dem Ausflug, der ihr auch gut gefiel. Erzählte abends ihrem Vater am Telefon davon. Weinte heute nicht.
Beschäftigt sich viel mit sich.
Gespräch mit den Ärzten. Gerhard, Johanna und ich. Platz nehmen, Pause. Man schaut sich an, wartet. Wer beginnt? Niemand. Ich kann es nicht ertragen. Fange an. Johanna, so stabil, dass man es zu Hause beginnen kann?
Ich habe Ihnen das ja schon im Gespräch gesagt.
Ich will normale Kocherei, nichts extra mehr. Bin auch nicht sonderlich gern in der Küche. Zeise denkt, Mutter ist unsicher.
Bitte habt Vertrauen. Ich weiß das. Ich esse ganz normal.
Trauen Sie Ihrer Tochter zu, dass sie es schafft, den Willen hat.
Ja.
Gerhard sagt erstmals was. Und ich, ja.
Aber nicht nur eine Woche, sondern länger.
Hast du denn gar kein Vertrauen?
Essen soll kein Thema mehr sein. So wie es war, kann es nicht mehr gehen.
Das Kochen betraf meine Frau immer mehr.
Quasi entschuldigend, dass ich von diesem Thema so viel spreche.
Denken Sie, ambulante Behandlung ist nötig?
Ja, nein, eventuell. Wenn die Jugendlichen entlassen werden, sollte es ohne gehen.
Die Ärzte wechseln Blicke. Die neue Stationsärztin unsicher.
Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich zweifle, ob sie schon so weit ist, dass sie es alleine schafft, ohne das Zielgewicht von 46 Kilogramm erreicht zu haben.
Ich halte das nicht aus.
Dir wurde hier geholfen. Du hast noch nicht dein Zielgewicht.
Ich will hier raus. Das ist ein Gefängnis.
Das Weinen von Johanna.
Vermissen Sie Johanna denn? Würden Sie sich freuen, sie bei sich zu haben?
Ja, sicher.
Im Brief steht, dass sie wieder in die Familie will. Vergessen?
Das war die Antwort. Klassisch. Hätten wir nur früher diesen Trick angewandt. Die traurige Familie. Sie signalisiert, dass wir uns freuen, wenn Johanna bald entlassen wird.
Ich will doch nur nichts falsch machen. Familien sind verunsichert, wenn Kinder in solchen Situationen das Leben im Familienkreis bestimmen. Meine Sorgen, sonst nichts.
Die Wertung des Psychologen unausgesprochen. Umwelt ist noch nicht auf die zurückkehrende gefestigte Patientin vorbereitet.
Ich war gestern mit Johanna an den 3 Seen und es war ganz schön. Wir haben gar nicht geredet. Als wir meine Frau dann im Café trafen, war alles sofort wieder unruhig.
Ja, auch Eifersucht zwischen uns spielt eine Rolle.
Sie sehen, wie Ihr Mann das so anders löst als Sie. Mit Ruhe. Er lässt sich, zumindest äußerlich, nicht emotional hineinziehen.
Kann ich anders.
Damit geht es Johanna besser.
Ich tue ja alles, was Sie mir sagen, aber
Auch ich bin so, wie ich bin.
Gesprächsausgang offen, unbefriedigend. Ich fühle mich von Gerhard so richtig im Regen stehen gelassen. Er hätte weiterhelfen können, aber auf die konkrete Frage, wie das gehen soll zu Hause mit dem Essen, bekam ich keine Antwort. Womit wir wieder am Anfang wären.
Der Uli geht. Er darf selbst entscheiden, weil er jetzt 18 ist. Ich würde noch auf der Stelle mitgehen. Mir reicht's.
Johanna lag sehr viel auf dem Bett.
Weinte beim Anruf ihrer Mutter, das Essen fehle ihr so schwer. Findet alles zwecklos.
Freute sich königlich, dass die abendlichen Novaril-Tropfen abgesetzt sind. Schlief gut.
Obsternte. Reiche Ausbeute.
Bei mir hat sich so viel verändert. Sicher fällt es den anderen noch schwer am Anfang, dies glauben zu können und in mich Vertrauen zu haben.
Johanna kann es noch gar nicht fassen, dass wir sie bald nach Hause holen. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Weiß sie, was das jetzt bedeutet nach so langer Zeit?
Beklagte sich, dass wir sie ständig beschäftigen wollen. Möchte gerne mal in Ruhe gelassen werden.
Kam vom Ausgang nicht pünktlich zurück.
Der erste Mensch, der meines Wissens nach das Wort Autonomie verwandt hat, war die Iphigenie, die gesagt hat, nicht nach dem Gesetz des Königs, sondern nach eigenem Gesetz möchte ich leben.
Johanna warnte mich, ich solle nicht zu schnell auf das eingehen, was die Ärzte sagen. Ich wies zurück, warum sie mich immer warne. Ich sei arztgläubig, hatte sie mir mal vorgeworfen, und das scheint fest zu sitzen bei ihr. Morgen Abend ist sie bei uns. Nach 12 Wochen Klinik ein langer Prozess. Ausspruch beim Kaffeetrinken. Wir müssen miteinander sprechen. Gerhard, das haben wir doch immer getan. Johanna, nein, mit dir konnte ich nicht sprechen. Der alte Konflikt. Bin gespannt, wie sie es jetzt angeht. Es wird eher krachen. Heile Welt, nee. Ich freue mich auf sie. Sie kommt gerne heim. Ist das nicht wichtiger als alles andere?
Ich habe den Patienten oft die Futurum II-Frage gestellt. Wofür mag das Durchmachen müssen dieser beschissenen Krankheit einstmals gut gewesen sein? Und dann haben die gesagt, das ist doch interessant, was der Arzt da sagt. Es könnte in Zukunft sogar eine Zeit auftreten, in der ich sogar dankbar bin, dass ich es durchmachen muss.
Um 16 Uhr Abschlussgespräch mit Dr. Zeise. Ergebnis seiner Beurteilung, Johanna war zu keiner Zeit depressiv oder im eigentlichen Sinn süchtig. Sie steckt in einer Identitätskrise, wusste nicht, wer sie war, sein wollte.
Johanna war gut gelaunt, räumte ihr Zimmer auf und packte.
Wurde am Nachmittag entlassen.
Und der Vogel flog weiter über Berge und Tal. Und die Kinder am Fenster sahen traurig ihm nach.
Epilog.
Die Zeit im Krankenhaus ist um. Ich bin jetzt wieder eine halbe Woche zu Hause. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich noch nicht gesund. Ich bemerke dauernd, wie ich in alte Gewohnheiten zurückfalle. In der Klinik war dieses Gefühl ganz weg gewesen. Jetzt habe ich die Verantwortung wieder selber. Und dass die so groß sein würde, hätte ich nie gedacht. Wovor habe ich denn noch Angst? Es darf nie, nie wieder bergab gehen. Warum fällt mir das nur so schwer zu begreifen? Ach, ich bin so enttäuscht von mir. Ich dachte wirklich, ich hätte die Krankheit vollständig überwunden. Aber nein, es steckte ganz tief drin immer noch etwas ganz anderes. Hoffentlich werde ich diese Unsicherheit bald los. Ich muss vertrauen können. Ja, aber worein? In wen oder was? Vertrauen ist das, was mir fehlt. Und dieses Vertrauen soll ich nur aufbauen, indem ich esse und esse? Noch bin ich im inneren Kampf und sehr unruhig und besorgt um mich.
Mit meinen bronzenen Ohren will ich Stille sammeln. Den Staub, der zwischen den Briefen liegt, er glänzt und irrlichtert. Auf weißer Fensterbank neben der toten Fliege im schattigen Zimmer.
Flog ein Vogel federlos. Hörspiel von Christine Nagel. Johanna und Zwischenspiele: Caroline Haupt. Erinnerung: Ilse Ritter. Johanna Jung, Mia Sperling. Mutter: Hedi Kriegeskotte. Vater: Johannes Schwarz. Professor: Frieda Venus. Psychologe: Manuel Bittorf. Der Chor der Pflegerinnen und Pfleger: Linda Blümchen, Franziskus Klaus, Nadja Schulz-Berlinghoff und Paul Henze. Ton: Tito. Fagott und Tuba: Johannes Schwarz. Komposition, Posaune und Klavier: Dietrich Eichmann. Regie: Christine Nagel. Produktion: Deutschlandfunk mit dem Bayerischen Rundfunk 2024. Dramaturgie: Sabine Küchler. Das Schreiben dieses Hörspiels wurde gefördert durch die Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen 2023.